Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir werden noch einmal einen Moment still vor der Predigt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir vor dich treten dürfen und dass du zu uns reden möchtest wie ein guter Hirte. Ja, du bist der gute Hirte und der Erzhirte über unsere Seelen. Hilf, dass wir deine Stimme hören, inmitten dem Stimmgewirr, das uns umgibt, und dass wir uns auf das konzentrieren, was du uns zu sagen hast. Amen. Liebe Geschwister, liebe Schwestern und Brüder, Sie kennen den Karl Zuckmayer, der hat einen Roman geschrieben, Der Hauptmann von Köpenick. Vielleicht kennen Sie auch das Stück. Es gibt hier jedenfalls eine eindrückliche Szene. Da ist der aus der Haft entlassene Vogt und der geht zu seinem Schwager und kommt bei ihm unter. Und dann kommen die beiden Männer so ins Gespräch miteinander. Sie unterhalten sich über die wichtigen Dinge des Lebens. Und dann stehst du vor Jott, unserem Vater. Und der fragt dir ins Gesichte, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und da muss ich sagen, Fußmatten, die habe ich geflochten im Gefängnis. Aber Jott sagt dir, je weg, sagt er. Ausweisung, sagt er. Dafür habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Das bist du mir schuldig. Wo ist es? Was hast du mit gemacht? Sie Lieben, was haben wir dann einst mit unserem Leben gemacht? Gott wird uns fragen, jeden Einzelnen von uns. Wie war das mit deiner Zeit, die ich dir anvertraut habe? Mit deiner Kraft, mit deinem Geld, mit deinen Gaben und Fähigkeiten? Was war uns die große Sache Gottes, das Evangelium wert? Denn wir sind ja nicht zufällig hier als Gemeinde. Wir treffen uns, weil wir ein Stück von Gottes Reich auf Erden sind. Und weil Gott sich wünscht, sie alle zu erreichen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da braucht er uns. Und da möchte er uns mit einspannen, jeden nach seinen Fähigkeiten. Haben wir möglichst viel für uns zurückbehalten, aus Sorge ums Dasein? Man kann ja nie wissen. Haben wir lieber ein Leben in Sicherheit und Bequemlichkeit geführt? Vorsorge ist ein großes Stichwort. Und wir sind so beschäftigt mit dem Gedanken, schlechtere Zeiten könnten ja kommen. Die drohende Altersarmut zieht auf, vielleicht erwischt es uns auch. Eine schlimme Krankheit vermag die Ersparnisse aufzuzehren. Die Arbeitslosigkeit könnte uns treffen in Zeiten der Rationalisierung und des Jobabbaus. Und die Kinder könnten uns schließlich noch lange auf der Tasche liegen, weil Studium und Ausbildung doch länger dauern. Sie lieben alles gute Gründe, gewiss. Aber taugen sie uns dazu, uns vom Wesentlichen abzuhalten? Natürlich sollen und dürfen wir Vorsorge treffen, aber Jesus warnt eindrücklich dafür, anhand des reichen Kornbauers uns hierin zu verlieren und die Prios falsch zu setzen. Und manchmal hilft danach, dass über Nacht alles wertlos ist, wenn die Menschen sich einbilden, sie hätten alles im Griff. Gott möchte dich und mich, vielleicht ist es die erste Erkenntnis, mit einspannen in seinen weltumspannenden Plan. Und wir dürfen vor Ort wie in der großen, weiten Welt mit dabei sein. Ein einziger Vers soll uns heute mal beschäftigen, das ist 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat, im Leib, es sei gut oder böse. Drei Aspekte möchte ich uns gerne liefern, drei Horizonte uns aufreißen. Einmal das eigene Leben, das so wichtig und wertgeschätzt ist vor Gott. Zum Zweiten der innere Zirkel und drittens Gottes weltweite Familie. Zum Ersten das eigene Leben. Es ist doch eigentlich klar, Gott wird eines Tages nach den Rechten sehen. Er interessiert sich für uns. Wir fühlen uns oft klein und unbedeutend. Aber für Gott, unseren Herrn, haben wir riesige Bedeutung. Schon gewusst. Da kam ich zum Glauben und hing in meinem Jugendzimmer ein Plakat, ein Poster auf. Man sieht den Wald mit lauter Bäumen und innen drin einen Weg. Und da drin, darüber standen Verse. Gott baut sein Reich mit uns, ohne uns, trotz uns, gegen uns und doch für uns. Das müssen wir uns einmal auf uns wirken lassen. Wir können uns an seiner großen Sache beteiligen. Er zieht seinen Plan durch, da können wir ganz gewiss sein. Und das prophetische Wort hat uns noch nie getäuscht. Oder wir können so im Abseits daneben stehen. Es zwingt uns ja niemand. Und vielleicht uns noch reichlich auf die evangelische Gewissheit berufen, Christus allein. Die Bibel spricht aber auch davon, dass wir unser Leben rechtfertigen werden. Und dass unsere Werke und Taten sehr wohl eine Rolle spielen. Wir können immer schön an die anderen denken, wenn wir gefragt sind. Oder wir können die sein, die sagen, jawohl, ich mache mit. Ich bin dabei. Und natürlich haben wir unsere Prägung, jeder von Ihnen, auch ich. Und da kann es manchmal sein, dass unsere Prägung viel mehr Gewicht bekommt, als ihr zusteht. Unsere Vorstellungen, die eigentlich längst altmodisch sind. In meiner ersten Praktikantenstellung hatte ich mich zu siezen von den Jugendlichen, die in meinem Alter waren. Das ist mir unglaublich schwer gefallen. Aber mein Mentor hat darauf bestanden. Er hat sich immer auf die Basis berufen. Ja, die Basis. Eines Tages habe ich ihn überlistet und habe die Basis auf meine Seite gebracht. Als er abwesend war, die haben für mich abgestimmt, dann war die Sache klar. Also man muss wissen, wie man mit welchen Waffen schlägt. Klammer zu. Heute sind wir große Freude, aber er kann kutschieren, ich kann auch kutschieren. Also wir können Gott im Weg stehen mit unseren Vorstellungen und glauben, was wir so an Ideen haben, das sei schon alles mit der Bibel abgedeckt. Da können wir altmodisch sein, wir können auch topmodern sein und wir merken gar nicht, wenn wir so auf der Bühne stehen und uns darstellen, dass wir vielleicht uns doch mehr meinen als Jesus selbst. Es passiert so viel. Wir müssen uns wirklich prüfen, was sind unsere Motive, was bewegt uns und sind wir etwa wie ein Petrus in der Lage, mal komplett und radikal nochmal anders zu denken. Vielleicht wirklich die grüne Wiese aufzubauen und zu sagen, wir müssen das nochmal durchdenken, ob es wirklich so weitergeht wie bisher. Warum nicht? Warum kann Gottes Geist uns nicht herausfordern? Was gut gewachsen ist, darf natürlich weiter bestehen. Gott möchte, dass das, was wir tun, dass es mit ganzem Herzen geschieht und dass es echt ist. Und wir kennen ja das, dass wir in diesem Leibesleben sehr schnell in der Gefahr sind, aus der eigenen Kraft herauszuleben. Das ist ja auch das Natürliche, aus dem eigenen Temperament, aus der eigenen Routine heraus. Und dann läuft es eben irgendwie. Wir sollten lernen, alles aus der Kraft Gottes und aus dem Heiligen Geist herauszutun. Das ist eine Herausforderung. Und das geht auch nicht automatisch, sondern es erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Fragen wir uns das. Lebt Jesus in unseren Herzen und kann er uns verändern? Im Umgang mit Wahrheit und Lüge. Da gibt es ein starkes Wort, das sagt Jesus, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Was reden wir eigentlich so den ganzen Tag? Auch über andere. Im Praktizieren von Nächsten- und Feindesliebe. Jesus wünscht sich das für seine Gemeinde. Er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, seid eigentlich nichts Besonderes auf dieser Welt. Und wenn wir an das eigene Leben denken, denken wir auch daran, dass wir als Leute Jesu uns wirklich radikal trennen sollen von der Sünde, von dem, was vor ihm nicht Bestand hat. Ist uns das klar, dass wir nur weiterkommen, wenn wir manches wirklich aufgeben und aufhören, was ihm missfällt? Und auch die Diskussion darüber aufhören, sondern den Gehorsam des Glaubens leben. Und wo wir nicht weiter wissen, gibt es ja Glaubensgeschwister, die uns da weiterbringen können. Und die uns helfen können und die uns hoffentlich nicht in Grund und Boden richten, wie wir es gehört haben. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ein Missverständnis möchte ich ausschließen, es ist nicht der große weiße Thron, vor dem jeder Mensch sich rechtfertigen wird. Sondern es ist der Richterstuhl Jesu, wo seine Leute noch einmal ein letztes Urteil bekommen über ihr Leben. Es geht weder um Tod und Verdammnis, noch geht es darum, dass hier Sünden, die vergeben sind, nochmal ans Licht kommen. Die sind in den Tiefen des Meeres. Also es wird aber ein Urteil über unser Leben gesprochen. Und vorneweg, selbstverständlich ist Gott barmherzig und zwar viel barmherziger, wie wir meinen. Aber wir dürfen bitte auch um seines Namens willen nicht unser Leben leben, wie wir gerade möchten. Sonst kommen wir hier auch mit unserer Gemeinde nicht weiter. Paulus spricht von dem Tag, an dem der Gott das Verborgene der Menschen richtet. Durch Christus Jesus, wie es mein Evangelium bezeugt. Und jemand dichtete im Lied, wie du geboren, gehst du schon, nichts nimmst du von hier mit. Wie du gelebt, so wird der Lohn, dein Reichtum bleibt zurück. Kannst nichts mitnehmen. Die Frage ist nicht, wie viel du hattest, sondern was du mit dem, was Gott dir anvertraut hast, gemacht hast. Dein Leib zur Erde wird und Staub, die Seele vor Gott erscheint. Dort gibst du Rechenschaft, das Glaub. Ist Jesus dann dein Freund? Was du gesät auf dieser Erde, das wird dir dann zum Lohn. Bliebst standhaft du im Marterherd, hast du bekannt den Sohn? Hast gute Werke du getan? Warst du der Sünde Knecht? Dann ist dein Schicksal nun fortan das Höllenfeuer, ewige Schmach. Kein Reichtum rettet dort, kein Geld. Auch Ehre hat keinen Wert. Nur Glaube, Liebe, Gott gefällt, hält Stand im Feuerherd. Gingst du auf schmaler Lebensbahn, bist du ein Gotteskind, dann stimmst den Lobgesang du an, wo alle Heiligen sind. Dann bist auf ewig du erlöst, befreit von Sünd und Tod. Wer hier gelitten wird getrost, ihm glänzt das Morgenrot. Zum Zweiten, der innere Zirkel. Nun sind wir Christen, Menschen ja nicht allein auf dieser Welt, sondern wir sind mit unseren Nöten, Schwierigkeiten, mit unseren Sorgen natürlich auf die anderen gewiesen. Gott sei Dank gibt's Gottes neues Volk auf Erden, die Gemeinde, die das Leben bunt und schön und reich werden machen. Manchmal aber sicherlich auch mies und beschwerlich, sind wir doch ehrlich. Manches läuft nicht gut bei uns und bei anderen. Und oft genug reiben wir an uns aneinander, weil wir so unterschiedlich sind. In unseren Vorstellungen, in unseren Temperamenten. Aber haben wir je begriffen, dass die Menschen, die ganz unterschiedlich sind zu uns, vielleicht die sind, die uns am meisten weiterbringen? Wo wir am meisten reifen dürfen im Leben? Stellt euch mal vor, wir wären alle gleich, vom gleichen Gemüt, vom gleichen Zungen. Alle wären Choleriker oder alle wären Sanguiniker. Stellt euch das mal vor. Aber vielleicht greift der, der innerlich am meisten mit sich selber abmacht, an dem, der es offen nach außen spricht und deutlich wird. Und der, der cholerisch die Dinge nach vorne treibt, der lernt vielleicht mal zuhören und das in sich gehen an dem, der immer schweigsam ist. Vielleicht hat er manchmal doch recht. Also ich finde das spannend und sicherlich hat Gott uns auch nicht aus Zufall hier zusammengestellt. Die Frage ist dann als Gemeinde, wie sind wir miteinander oder mit schwierigen Gästen umgegangen? Haben wir uns für behindertes und gehandicaptes Leben eingesetzt, wie einst die Buddelschwings vor den Schergen der Nazis? War für uns das ein Thema, der Schutz der Kleinsten und Schwächsten und Ungeborenen? Die Alten und Schwachen, die man gerne abschiebt? Wie viel Zeit und Kraft haben wir aufgewendet, um Menschen zu besuchen, die alleine sind? Und wie haben wir unseren Dienst versehen in der Gemeinde? Es geht so vieles aus der eigenen Kraft und aus Routine. Aber Bestand hat, denke ich, das, was aus seinem Geist herausgeprägt ist. Haben wir Frucht im Glauben und kann Gott das eines Tages ernten? Einmal kam ein neuer Pastor in eine Gemeinde. Frisches Leben, fröhliches Wirken fand er dort. Alles wunderbar, es war eine Lust und eine Freude. Und die Gemeinde wurde gern besucht und alles lief wunderbar, kennt ihr ja. Aber langsam wurde es schwächer. Je mehr sich der Pastor nun anstrengte und bemühte, und das tun die doch, desto schneller ging es plötzlich rückwärts. Eines Tages legte er sich tief bekümmert in sein Bett und hatte dann einen schlimmen Traum. Ihm war, als befähle ihm Gott, mit seiner Gemeinde einen schweren Wagen auf einen hohen Berg hinaufzuziehen. Schnell griff er nach der Deichsel und alle Gemeindeglieder schoben. Und so ging es munter und rüstig vorwärts. Aber langsam war es immer schwerer, bis schließlich der Karren stand. Der Pfarrer drehte sich um und sah, dass alle seine lieben Gemeindeglieder im Wagen saßen und sich ziehen ließen. So ging es nicht. Und davor ist der Herr Pfarrer auch nicht da. Selig sind die Bene, die am Altar stehen alleine. Ganz bestimmt nicht. Und die Gemeinde wird doch umso reicher und umso schöner, wenn sie vielfältig ist und wenn ganz andere Leute sich hier auch einbringen dürfen. Drittens und letztes, Gottes weltweite Familie. Wir blicken auf die Gemeinde, wir blicken auf unser Leben und dann entdecken wir, Gott hat überall seine Leute. Freu dich doch daran, sagte mal Manfred Siebald. Gott reißt Horizonte auf. Wir gehören zu seiner Familie auf allen Kontinenten, in allen Sprachen und Nationen. Verschiedene Herkunft, Hautfarbe, reich und arm, gebildet, einfache Leute, die oft mehr Lebensweisheit besitzen als die Gescheiden. In Freiheit und auch Verfolgung, in den ganz verschiedenen Kirchen und Denominationen. Heute reiben wir uns noch dran und ärgern uns das, was wir anders sehen. Vielleicht sollten wir uns auf das besinnen, dass Jesus uns verbindet und dass wir auch unsere Dickschädel haben und manches falsch sehen. Und durch alle Zeitalter hinweg, das ist das Faszinierende. Nicht nur jetzt, sondern wenn wir Gemeinde Jesu denken, denken wir an Sebastian Bach oder wen auch immer, den treffen wir da oben. Und alle gläubigen Leute und Musiker und dann Apostel Paulus, dann können wir ja reden, oder mit Jeremia, wie auch immer ihr wollt. Also, und das ist spannend, zu dieser Firma zu gehören auf Deutsch. Da sind wir dabei. Und wir sollen dabei sein und Gott hat einen Platz für uns. Und dann muss uns das doch den Motor anwerfen, dass wir sagen, wenn das so ist, dann bringe ich mein Schärflein dazu bei. Da gibt es Open Doors, die sich um Verfolgte kümmern, Hilfe für Brüder und auch ganz andere Möglichkeiten und Organisationen, wo wir spenden und geben dürfen, damit was passiert. Wenn uns Israel ein Herzensanliegen ist, dann sagen wir, unterstützen, dass die heimkehren dürfen in ihr Land. Da gibt es diese Bewegungen Aliyah, dass äthiopische Juden zurückkehren und das Land mit aufbauen. Dann setzen wir uns ein, natürlich auch für Frieden dort vor Ort. Gottes Leben ganz praktisch in Kenia, da brauchen die einen Motorräder, um zu evangelisieren. Die anderen brauchen Bibeln, um sie weiter zu verbreiten. Ich will uns das nur mal ein bisschen schmackhaft machen, dass ich sage, ihr könnt doch selber im Internet recherchieren, was gibt es für Gruppierungen, für Organisationen, wen möchte ich gern stützen, über mein Level hinaus, um da auch Gemeinde zu bauen. In der Fürbitte und auch in der Unterstützung. Wenn wir an die Türkei denken, können wir uns natürlich mächtig aufregen, was da passiert. Und was der Schreihals von sich gibt. Wir können aber auch sagen, Moment mal, da ist nichts Besseres zu erwarten. Erstens sind wir betende Leute und zweitens setzen wir uns dafür ein, dass Gemeinde gebaut wird. Und es ist das Beste, was wir tun können, das in diesem Land passiert. Auch in Nordkorea können wir die Hände über den Kopf schlagen. Lediglich 12.000 Christen soll es dort geben, offiziellen Angaben nach. Aber es gibt Hausgemeinden, denen Berechnungen nach sind es sogar bis zu 400.000. Die treffen sich irgendwo im Untergrund. Und sehr, sehr viele leiden in Arbeitslagern. Aber es gibt Gemeinde Jesu in Nordkorea. Und das sind unsere Geschwister. Da können wir nicht sagen, die gehen uns nichts an, haben noch nie was davon gehört. Doch, was ihr getan habt, diesen einen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, sagt Jesus, es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht altern, und einen Schatz im Himmel, der niemals abnimmt. Wo kein Dieb sich naht und den keine Motten fressen, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Also, ich finde das eine große Herausforderung. Wir fragen uns, wie werden wir bestehen vor Jesus? Wir wissen, wir sind gerechtfertigt aus Glauben heraus und durch Jesus allein. Und dennoch möchte Gott in unserem Leben Frucht und gute Werke sehen. Und er wird es dereinst reich belohnen. Die Bibel spricht von den Kronen des Lebens, von der Krone der Gerechtigkeit und der Herrlichkeit, die Gott geben wird. Vielleicht kennen Sie John Bunyan und die Pilgerreise. Christ sieht ein sinnreiches Bild. Ein alter Mann wühlt im Müll nach Verwertbarem. Da steht ein Engel da und bietet ihm die goldene Krone an. Aber der Alte dreht sich gar nicht einmal um. Was bedeutet es dir und mir, von Gott gekrönt zu werden für eine ganze Ewigkeit? Manch einer, das sage ich mit dem nötigen Nachdruck, verschläft diese Ewigkeit. Und wacht da auf, wo er eigentlich gar nicht aufwachen soll. Graf Peter von Bourgeois in Spanien, so ist überliefert, war eines Tages schrecklich müde. Und er sagte zu seinen Leuten: Weckt mich unter keinen Umständen, egal um was es geht. Peter von Bourgeois. Nun war gerade der König Alphonse von Aragonien gestorben. Die Stände machten sich auf und sandten Boten an den Peter, um ihm die Krone anzutragen. Das konnte man den Ärmsten aber gar nicht wecken. Der hat er doch gesagt. Und weil die Diener ihren Herrn nicht wecken wollten, zogen die Anerbietenden weiter und die Krone kam auf ein anderes Haupt. Peter von Bourgeois hat tatsächlich die Krone von Aragonien verschlafen. Und Jesus mahnt und sagt: Ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und wir bekennen abschließend: Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. Sein Tod verschlingt den ewigen Tod. Gibt uns, ach, höret's doch ja nicht vergebens, ewiges Leben, der freundliche Gott. Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. Jesus ist kommen, der König der Ehren, Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Toren und Türen fein bald. Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Amen.